Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und es ist aktuell eher ruhig im Nintendo-Land. Im Januar habe ich dank Donkey Kong Country Returns und Ys Memoir The Oath in Fel'Ghana zwei Switch-Spiele durchgespielt. Aber seitdem hatte ich die Konsole kaum noch angerührt. Okay, ich spielte die Pokémon Shield und Pokémon Purple DLCs, aber das sind ja jetzt auch schon wieder ältere Spiele. Und klar, die Switch 2 wurde angekündigt, aber seitdem warten wir alle nur auf den 2. April, wenn dann auch endlich die Spiele gezeigt werden. Nintendo ist aber unberechenbar und kündigte dann in dieser Woche spontan eine Nintendo Direct für Switch 1 Spiele an. Diese Direct wurde am 27. März ausgestrahlt und ist jetzt hier mein einziges relevante Thema. Denn ja, ich könnte auch über Xenoblade Chronicles X Definitive Edition reden. Doch ich hoffe einfach, dass das Spiel für die Switch 2 noch ein Update bekommt und dann mit 60 FPS läuft. Das würde dem Spiel verdammt gut tun. Und es gab Gerüchte von so einem Dataminer, dass es einen versteckten 60 FPS Modus geben würde. Aber zurück zur Nintendo Direct. Und wer die großen Ankündigungen erwartete, ging natürlich mit den falschen Einstellungen an diese Sache ran. Nächste Woche wird die Switch 2 mit all den großen Spielen angekündigt und mit der Direct in dieser Woche wollte Nintendo primär zeigen, dass die Switch noch lange unterstützt wird und das überraschte mich etwas, denn ich hatte primär Remaster auf dem Schirm. Es gab ja zig Gerüchte zu Kirby Planet Robobot, die Legend of Zelda Wind Waker HD oder Metroid Prime 2 und 3 HD. Alles Remaster, mit denen ich gerechnet hätte und stattdessen kündigte Nintendo nicht einen Remaster an, aber dafür zwei komplett neue Spiele, die allerdings erst 2026 erscheinen sollen und dazu zu Serien gehören, von denen es schon länger, also mindestens 10 Jahre, keine neuen Spiele gab. Und nein, es geht jetzt nicht um F-Zero oder Rave Race. Ich finde es aber prinzipiell sehr cool, dass Nintendo jetzt in den letzten Switch-Jahren alte Serien wiederbelebt. Letztes Jahr ein neues Famicom Detective Club, dann gab es ein Remake zu Another Code und einen neuen Ableger zu Endless Ocean. Und im nächsten Jahr kommen dann eben Rhythm Paradise Groove sowie Tomodachi Life, wo Träume wahr werden. Meine einzige Frage war, warum diese Spiele noch so lange brauchen und keine 2025er Spiele werden. Gerade ein neues Rhythm Paradise sollte man nicht unbedingt ein Jahr im Voraus ankündigen. Das ist doch eine Sammlung von rhythmusbasierten Minispielen. Stellt euch das so ein bisschen wie WarioWare mit längeren Musikspielen vor, ohne dass diese dann selbstständig immer gewechselt werden. Der japanische Musiker Tsunku steuert die Musik bei. Der letzte Teil der Reihe war Rhythm Paradise Megamix für Nintendo 3DS und das Spiel wurde im Oktober 2016 veröffentlicht, also zumindest in Europa. 10 Jahre warten auf einen Nachfolger, ist auch eine Entscheidung. Damals Ende des 3DS-Lebenszyklus und diesmal Ende des Switch-Lebenszyklus, wobei man das Spiel natürlich auch auf der Switch 2 spielen können wird, denn die ist ja abwärtskompatibel. In Megamix gab es mehr als 100 Rhythmusspiele und man musste dann im Rhythmus eben Holz hacken oder mit Flugzeugen Badminton spielen oder Haare auszupfen. Deswegen habe ich den Vergleich zu WarioWare gezogen, da die Minispiele hier mindestens genauso verrückt sind. Andere Serienteile waren Beat the Beat Rhythm Paradise für die Wii aus dem Jahr 2012 sowie Rhythm Paradise für den Nintendo DS aus dem Jahr 2009. Das erste Spiel wurde 2006 nur in Japan für den GBA veröffentlicht und hieß Rhythm Tengoku. Und da ich für spaßige Rhythmusspiele oft zu haben bin, habe ich mir einen der Shadow Drops der Nintendo Direct gegönnt, Rift of the Necrodancer. Das ist eine Fortsetzung des beliebten Crypt of the Necrodancer aus dem Jahr 2015 und erinnert an Klassiker wie Guitar Hero. Hier steuert ihr Cadence, Cadence. Wahrscheinlich wird sie Cadence ausgesprochen. Und müsst herausfinden, wie ihr zusammen mit euren Freunden wieder in eure Welt zurückkommt. Das Spiel bietet dabei vielfältige Modi, angefangen mit den ersten Tutorials, die auch die Grundlagen euch dann beibringen. Danach könnt ihr verschiedene Spielmodi wählen, darunter einen regulären Modus, Herausforderungsmodus, alles mit speziellen Schwierigkeitsfaktoren. Ich habe meine Zeit bisher primär im Story-Modus verbracht, wo neben den regulären Levels auch noch Bosskämpfe vorhanden sind, die aber halt letztendlich nur Quicktime-Events sind. Auch gibt es dort Rhythmus-Minispiele, die wiederum an World in Paradise erinnern. So schließt sich eben der Kreis wo ich über Rhythm Paradise gesprochen habe. Die normalen Level sind, wie gesagt, etwas wie Guitar Heroes, also Noten in Form von Gegnern bewegen sich von hinten nach vorne durch die drei Bahnen und jede Bahn ist einer Richtungstaste zugeordnet, also links, oben, rechts, und ihr müsst dann im richtigen Moment die korrekten Tasten drücken. Schwierigkeitsgrad kommt dann daher, dass jeder Gegner ob Schleim oder Skelett andere Eigenschaften hat und daher mit anderen Tastenkombinationen besiegt werden muss. Also zweimal schnell hintereinander eine Taste drücken oder sich das Bewegungsmuster einprägen und dann reagieren, weil manche Gegner dann auch eben verzögern und einen dann angreifen. Das ist also manchmal ein bisschen tricky. Oder auch einfach, dass da die blauen Gegner mehrere Schläge haben oder vertragen und die roten Gegner noch mehr, die wechseln dann auch noch die Bahnen, also die roten Fledermäuse, die wechseln dann bei jedem Treffer die Bahn, also da müsst ihr dann auch immer sehr aufmerksam sein, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt kein toller Spieler für solche Musikspiele, also mein Rhythmusgefühl lässt zu wünschen übrig, ich hatte trotzdem meinen Spaß, aber selbst der leichteste Schwierigkeitsgrad war für mich in den späteren Level eine Herausforderung. Also ich muss einige Level wiederholen, hab dann die meisten mit der Übung dann doch irgendwie geschafft, bin jetzt gefühlt kurz vorm Ende so ein bisschen an meine Grenzen angelangt. Ich weiß also jetzt nicht, ob ich das auch wirklich durchspielen kann. Ich muss also noch mehr üben, letztendlich. Wer aber Spaß an Rhythmusspielen hat und mehr Talent als ich, der kann hier ruhig zugreifen. Kostet 19,50 Euro, ist gerade aber zum Einführungspreis von 17,55 Euro erhältlich. Zusätzlich könnt ihr noch weitere Musik runterladen, beispielsweise verschiedene Celeste Music Packs für jeweils 1,99 €. Dort sind dann irgendwie Celeste-Hintergründe, neue Celeste-Level verfügbar. Und Celeste war vor vielen Jahren ein sehr beliebtes Indie-Jump'n'Run. Dieses Spiel, wenn ich jetzt über Celeste geredet habe. Aber nun zurück zum anderen Nintendo-Spiel, was für 2026 angekündigt wurde. Tomodachi Life, wo Träume wahr werden. Der letzte Teil wurde im Juni 2014 für Nintendo 3DS veröffentlicht und konnte sich fast 7 Millionen Mal verkaufen. Der erste Teil der Reihe Tomodachi Collection erschien 2009 für den Nintendo DS, allerdings nur in Japan. Fans müssen sich also ganze 12 Jahre gedulden, um einen Nachfolger zu spielen. Das Interesse ist aber groß, so wurde zum Aufnahmezeitpunkt der amerikanische Trailer über 835.000 Mal angesehen. Nur Pokémon Legenden ZA und Metroid Prime 4 haben höhere Zahlen vorzuweisen mit 1,2 Millionen sowie 876.000 Aufrufen. Rhythm Paradise kommt auf 405.000 Aufrufe und alle anderen Trailer der Direct sind unter 120.000 Aufrufe bisher. Ihr merkt also, dass Leute sich für Tomodachi Life und Rhythm Paradise interessieren. Was aber ist Tomodachi Life? Am ehesten lässt sich das als eine Art Lebenssimulation im Stile von Animal Crossing mit einer Prise die Sims erklären. Allerdings wird dann eure Insel nicht mit Tieren, sondern mit selbst erstellten Mies bevölkert, deren Aussehen, Persönlichkeit und Stimme ihr anpassen könnt, wobei die Stimme dann diese schlecht anhörende Computerstimme ist. Das ist aber alles Absicht und gehört hier zum Charme. Ihr kümmert euch dann um die Bedürfnisse eurer Mies und seht zu, wie sie Freundschaften knüpfen und seht deren Tagesablauf zu. Manche mögen sich wundern, warum Nintendo die Direct mit Tomodachi Live dann auch beendete, aber ich erwähnte bereits die 7 Millionen Verkäufe des Vorgängers und auch die Abrufe des Trailers. Die Serie ist bei normalen Spielern einfach sehr beliebt und wird auf Switch bzw. Switch 2 das Potenzial haben, sich über 10 Millionen Mal zu verkaufen. Ein anderer garantierter Verkaufshit ist Pokémon Legenden ZA. Und in einem neuen Trailer wurde das Nachtleben von Ulimina City präsentiert. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, aktivieren sich in der Stadt Areale, in denen Trainer dann gegeneinander antreten können. Ihr könnt auch an gegnerische Trainer ranschleichen. Und es findet so eine Art Turnier statt, wo ihr durch Siege über die anderen Trainer euren Rang erhöhen könnt. Zu Beginn startet ihr auf Rang Z und habt dann die Chance, wenn ihr die viele Kämpfe gewinnt, bis auf Rang A aufzusteigen. Und wer Rang A erreicht, dem wird dann ein Wunsch erfüllt. Was auch immer das heißen mag, das hat der Trailer natürlich noch nicht verraten. Dank dieser nächtlichen Rangkämpfe dürfte dann aber auch geklärt sein, warum das Spiel Pokémon Legenden ZA heißt, da offensichtlich auf die Ränge, die man aufsteigen kann, angespielt wird. Ich freue mich auf das Spiel, auch wenn die Richtung diesmal deutlich anders ist als noch bei Pokémon Legenden Arceus. Offensichtlich weniger entdecken, dafür mehr Kämpfe. Folgerichtig wird auch das Kampfsystem angepasst. Die Kämpfe laufen jetzt so eine Art Echtzeitsystem ab. Ihr könnt auch gegnerischen Attacken ausweichen und müsst euch dann auf dem Spielfeld so positionieren, dass Reichweite und der Wirkungsbereich eurer Pokémon-Attacken ideal ist und auch dann im richtigen Moment die richtigen Attacke auswählen. Ende 2025 sollte das Spiel dann für die Nintendo Switch erscheinen. Wahrscheinlich der große Weihnachtstitel. Aber mal gucken, was die Switch 2 noch zu bieten hat. Vielleicht kommt da ja auch noch ein großer Weihnachtstitel dazu. Kommen wir jetzt zum großen neuen Trailer zu Metroid Prime 4 Beyond, welches irgendwann 2025 veröffentlicht wird. Genauer hat sich Nintendo noch nicht festgelegt. Auch wissen wir nicht, ob eine verbesserte Version des Spiels für Switch 2 erscheinen wird. Schwerpunkt des Trailers ist der fremde Planet Vuros, auf dem Samus Aran gegen ihren Willen teleportiert wird und gegen dann diverse außerirdische Gegner kämpfen muss, so wie das halt immer dann so ist. Während ihrer Erkundung erlernt dann Samus verschiedene Psy-Fähigkeiten, mit denen sie unter anderem Telekinese einsetzen kann, um Türen zu öffnen, Schalter umzulegen oder direkt die Schussbahn eurer Plasmastrahlen modifizieren könnt. Steuern könnt, ihr könnt sie umlenken. Das war wenigstens ein ganz cooles neues Feature, während die anderen Sachen mit den Schaltern und den Türen öffnen eher so, ach ja, gut. Dafür hätte es jetzt keine neue Fähigkeit gebraucht. Mal gucken, was noch so kommt, denn es ist doch völlig klar, dass da Nintendo immer nur so tröpfchenweise immer uns was zeigt und das war bei jedem, das war bei Tears of the Kingdom so, erst so ein, zwei Features und dann mit dem nächsten Trailer kommt dann wieder eins und irgendwann sagt man, oh wow, nee, das ist cool. Von daher abwarten. Zudem kehren bewährte Fähigkeiten wie der Scan-Visor zurück, mit denen ihr dann verborgene Informationen aufdecken könnt. Oder eben als Morphball könnt ihr dann wie immer schwer erreichbare Orte für euch zugänglich machen. Die Kämpfe finden wie immer in der Ego-Perspektive statt, wobei Samus neben dem Powerbeam und Missile Launcher dann eben auch diese Psy-Kräfte einsetzen kann. Zudem könnte sein, dass das Spiel mit 60 FPS läuft. Zumindest ist der Trailer in dem Format hochgeladen worden. Und ich habe einige Foren wie bei mir mal so durchgelesen wie Reset Era und da waren viele von dem Trailer enttäuscht und ich dagegen fand den recht cool. Also ich find's toll, mehr vom Planeten zu sehen. Ich finde auch, dass das Spiel für ein Switch-Spiel verdammt gut aussah und ja, es scheint eine normale Fortsetzung zu sein, aber das ist genau das, was ich möchte. Keine krassen Experimente, einfach ein neues Metroid Prime. Und ich bin sehr gespannt, ob wir im Zuge der Switch 2 Direct am 2. April neues Bildmaterial von Metroid Prime 4 sehen werden. Alle weiteren gezeigten Spiele waren Third-Party-Spiele oder Indie-Spiele, wobei die große Überraschung war, dass Sony zwei ihrer Marken an Bandai Namco lizenzierte und die jetzt eben mit Patapon 1 und 2, Replay und Everybody's Golf Hotshots zwei klassische PlayStation-Marken zusätzlich auch für Steam und Switch veröffentlichen. Patapon ist eine Art Action-Rhythmus-Rollenspiel, bei dem ihr mit dem Rhythmus von vier mystischen Trommeln die Patapons befehligen müsst. Das sind so kleine Wesen. Alle Patapons haben einzigartige Eigenschaften und Klasse, also so eine Art Berufe, wie der Hatapon, der in der Mitte der Truppe steht und seine Flagge schwenkt und seine Verbündeten damit anführt. Der Tatapon hat ein großes Schild und kann dann halt die Gruppe schützen. Und der Yumpibon kann eben Pfeile verschießen und so müsst ihr quasi eure Truppen so mit in der richtigen Klassenzusammensetzung zusammenstellen, um dann eben die anderen Armeen zu besiegen und die anderen Herausforderungen zu meistern. Denn ihr seid quasi so der Gott der Patapons und führt diese dann in durch dieses große Abenteuer und müsst dafür eben den richtigen Rhythmus haben und dann die richtigen Tastenkombinationen drücken. In diesem Remaster-Paket sind dann die beiden Spiele aus dem Jahre 2007 und 2008 enthalten, die damals für PlayStation Portable erschienen sind. Everybody's Golf Hotshots ist der neueste Teil der altehrwürdigen Golf-Serie, die erstmals 1997 für die erste PlayStation veröffentlicht wurde. Fun Fact, damals war Camelot das Entwicklerstudio, welches dann seit 1999 die Mario-Golf-Reihe betreut. Das letzte Everybody's Golf für Konsolen wurde 2017 für PS4 veröffentlicht. Clap Hands waren die Entwickler. Wie für alle Everybody's Golf Spiele außer dem Erstling, die machen aber mittlerweile eine eigene Golfreihe. Easy Golf, Easy irgendwas gibt's auch für die Switch. Für den neuesten Teil zeichnet sich, also für den neuesten Everybody's Golf Teil zeichnet sich dagegen Hyde verantwortlich, die zuletzt Digimon Survive und Digimon World Next Order entwickelt haben. Ich bin ein großer Fan der Reihe und ich mag auch generell solche Fun-Golf-Spiele. Und die Steuerung ist dann so altbekannt. Ihr zielt erstmal, gibt die Richtung vor und dann müsst ihr im korrekten Moment dreimal auf den Knopf drücken für Härte und so weiter, um dann eben den perfekten Schlag zu meistern. Es werden auch verschiedene Spielmodi geben. Ihr könnt euren erstellten Charakter dann auch aufleveln und dessen Fähigkeiten verbessern. Es gibt einen lokalen Mehrspielermodus mit bis zu 4 Spielern, wo ihr dann auch mit nur einem Controller spielen könnt und den dann immer weiterreichen müsst. Oder aber ihr spielt online gegen Golfer weltweit. Einzig die Grafik ist etwas unterwältigend, so sehr, dass viele rätselten, ob es sich hier um ein neues Spiel oder ein Remaster handelt. Tatsächlich sieht das 2017er Spiel besser aus und selbst das 2011er Wieder-Spiel würde als Remaster wahrscheinlich nicht schlechter aussehen. Ich freue mich trotzdem, dass diese Serie in diesem Jahr ein unerwartetes Comeback gibt. Aber Budget scheint eben jetzt nicht so groß zu sein und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass Sony jetzt ihre alten Marken, die sie seit Ewigkeiten nicht mehr nutzen, nun an Bandai Namco lizenzieren. Möglicherweise ist das die einzige Chance, neue Spiele zu diesen bekommen, da offenbar Sony ansonsten kein großes Verkaufspotenzial in diesen sieht. Andererseits ist es wiederum schade, wenn es sich dann am Ende nur um so Low-Effort-Spiele mit Mini-Budget handelt. Aber es war trotzdem verrückt, zwei Sony-Marken in einer Nintendo Direct zu sehen, zumal Everybody's Golf dann über Jahre PlayStations großer Konkurrent zu Mario Golf war. Genauen Veröffentlichungstermin gibt's noch nicht und der Preis ist auch noch unbekannt. Ab jetzt bespreche ich noch einige Highlights von den Third-Party-Herstellern. Zum einen wäre da die Monument Valley-Reihe. Ab dem 15. April dürft ihr Monument Valley und Monument Valley 2 auf der Switch spielen und im Sommer folgt dann sogar der dritte Teil. Ich habe die Reihe vor 10 Jahren oder so auf dem iPhone gespielt und es hat mir ganz toll gefallen von der Grafik, der Optik, diese Atmosphäre. Ganz tolle Puzzlespiele mit einer so beruhigenden und faszinierenden Atmosphäre. Die Levels sehen toll aus, es macht Spaß. Diese ganzen 3D-Rätsel, auch mit optischen Täuschungen und so weiter, zu meistern. Das sind oft isometrische Levels und ihr müsst dann Schalter umlegen, Zahnräder oder Seilzüge in der richtigen Reihenfolge anwenden, um eben das nächste Level zu erreichen. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Sehr, sehr cool. Square Enix war auch am Start und zeigte erstes Videomaterial zu Dragon Quest 1 und 2 HD Remaster, wo auch direkt ein neues Partymitglied für den zweiten Teil vorgestellt wurde. Also ja, man gibt anscheinend größere Änderungen, weil jetzt ein weiteres Partymitglied dazukommt. Wer weiß, ob was noch dazu kommt. Also vielleicht haben sie den zweiten Teil deutlich erweitert. Optisch sieht alles aus wie das Remaster vom dritten Teil, was im letzten Oktober veröffentlicht wurde. Ich freue mich sehr drauf. Allerdings gibt's auch hier keinen konkreten Termin, sondern nur 2025 als Jahresangabe. Als Ausgleich wurde dann Saga Frontier 2 Remastered direkt als Shadow Drop veröffentlicht. Könnt ihr euch also jetzt für 29,99 € im eShop herunterladen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich von dem Spiel Screenshots in Printmagazinen sah und dachte, muss ich haben. Diese gemalten Hintergründe und die Pixelfiguren, die sahen damals, also so 99 oder 2000, genauso herzallerliebst aus wie heute. Allerdings war das Spiel recht kurz und hatte einen teuflisch schweren Endboss. Und letzteres ist der Grund, warum ich das Remaster bisher nicht gekauft habe, da ich nicht weiß, ob diese Mängel im letzten Dungeon behoben wurden. Ich glaube, man konnte da sich nicht heilen und nicht richtig leveln dadurch und deswegen war man eventuell ziemlich verloren, wenn man den Boss nicht geschafft hat, weil man unterlevelt war. Grundsätzlich wurde die UI auch angepasst. Es gibt dann neue Events und Ereignisse und Charaktere können dann auch jetzt Attribute anderer Charaktere erben, was wahrscheinlich das generelle Aufleveln der Party erleichtern dürfte. Außerdem kann das Spieltempo erhöht werden und es kommt auch ein New Game Plus Modus dazu. Die einzige Anmerkung zu Bossen war allerdings, dass es eine neue Reihe von verbesserten Bossen gäbe für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen. Ich möchte aber keine größere Herausforderung, sondern einfach nur ein Rebalancing des Ende des Spiels, damit man das auch jetzt ohne verrückte Sachen zu machen durchspielen kann. Ende des Jahres lassen Spider-Man, Captain America, Venom, Wolverine und Co. im neuen Retro-Prügler Marvel Cosmic Invasion die Fäuste fliegen. Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games, die zuletzt an Teenage Mutant, Ninja Turtles, Shredder's Revenge arbeiteten, bringen uns dann einen brandneuen Prügler in 16-Bit-Retro-Optik mit 15 spielbaren Charakteren. Das kann eigentlich nur gut werden und ich mag es, dass es nun solche Fortsetzungen, neue Spiele in diesem alten Stil gibt, dass das ein richtiger Trend geworden ist und das hat mir gefallen. Eine Direct ohne Farm-Simulation ist auch kaum vorstellbar und deswegen könnt ihr ab dem 27. August einfach Story of Seasons der Großbazar spielen. Dabei handelt es sich um ein Remaster von dem 2011er Spiel Harvest Moon, der Großbazar für Nintendo DS. Neue Optik, diverse Quality of Life Anpassung und Social Sim Elemente, ihr könnt also jetzt auch Romanzen starten, halten dabei Einzug in diese Neuauflage. Was gab's noch? Optisch beeindruckt hat mich die Eternal Life of Goldman, ein handgezeichnetes Adventure im Stile von, ich sag mal, Cuphead, aber eben diesmal als 2D-Adventure und kein Ballerspiel. Goldman ist dann der Protagonist des Abenteuers, ist ein älterer Herr mit Stock und viel Charme. Seine Mission ist es, irgendwie so eine geheimnisvolle Gottheit, glaube ich, aufzuspüren und dabei eben zahlreiche farbfrohe Levels zu observieren. Mittels Stock könnt ihr euch dann zur Wehr setzen, aber auch der kann auch bei den Plattformerabschnitten hilfreich sein. Alle Trailer sind in den Shownotes verlinkt, denn ich glaube, man muss sich das Spiel einfach mal selber anschauen, um sich da ein besseres Bild davon machen zu können. Mit Shadow Labyrinth gab es in der Direct einen weiteren 2D-Action-Plattformer, diesmal mit Pac-Man als eine Art Sidekick. Ihr spielt Swordsman Number 8 und der hat eben die gelbe Kugel namens Puck dabei, die aber eigentlich nichts anderes ist als Pac-Man. Ihr lässt also ihr löst Rätsel und besiegt Gegner, während Puck euch mit besonderen Kräften unterstützt und auch Gegner auffressen kann. Und ich weiß irgendwie nicht, was ich davon halten soll. Also dieses Pac-Man-Gimmick ist nett, hat so ein bisschen so Grundinteresse geführt, aber ich weiß irgendwie nicht, wohin es gehen soll und ob mir dieses Gimmick reicht. Jedenfalls erscheint das Spiel am 18. Juli für die Switch. Außerdem gab es auf der Direct ein Lebenszeichen von Witchbrook, was vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren angekündigt wurde und vor 5 Jahren eine überarbeitete Grafik erhielt. Und das soll jetzt im Winter 2025 erscheinen. Und das ist dann, ja, ihr schlüpft in die Rolle eines Hexenschülers am Witchbrook College, übernimmt also da diese Rolle und quasi so ein Studenten College-Leben, aber andererseits müsst ihr auch Freundschaften pflegen. Es ist so eine Art Hexen-Lebenssimulation in Stardew Valley-Optik, würde ich jetzt mal sagen. Persönlich habe ich mich dann sehr über die Ankündigung von Raidu Remastered The Misery of the Soulless Army gefreut. Ja, auch dieses Jahr gibt es ein Atlus-Rollenspiel zu spielen, diesmal aus der Devil Summoner-Reihe, und zwar das 2006-2007er PS2-Spiel Devil Summoner Raidu Kusunoa vs. The Soulless Army. Das erscheint am 19. Juni als Remaster für Switch, PS4, PS5 und Xbox Series sowie PC. Verbesserte Grafik, brandneue Benutzeroberfläche, Quality of Life, Neuerungen, neue englische und japanische Sprachausgabe, erstmals deutsche Texte und ein optimiertes Kampfsystem erwarten euch. Übernimmt dann die Rolle vom Detektiv Raidu Kusunoa, der gemeinsam mit Dämonen Fälle löst. Ich glaube, bis zu 120 Dämonen kann da gefangen werden. Größter Unterschied zur Hauptserie Shin Megami Tensei ist, dass die Kämpfe hier nicht rundenbasiert sind, sondern in Echtzeit ausgetragen werden. Ab dem 7. August können dann Ballerfreunde sich Gradius Origins zu Gemüte führen mit Gradius, Gradius 2, Gradius 3, Salamander, Life Force, Salamander 2 und Salamander 3 sind insgesamt 7 Spiele mit 18 verschiedenen Regionalversionen enthalten. Also ihr könnt da auch die japanische Version spielen. Diese beinhalten dann auch moderne Quality-of-Life-Funktionen. Wie oft habe ich dieses Wort eigentlich in dieser Folge schon gesagt? Aber hier sind dann diese Funktionen dabei, wie Online-Ranglisten, Rückspulfunktion, Schnellspeicher, Ladefunktion, reduzierte Treffererkennung und vieles mehr. Salamander 3 ist übrigens ein komplett neues Spiel und damit der erste neue Titel der Reihe seit über 15 Jahren, bleibt aber der 2D-Sprites-Ästhetik aus den 1990er-Jahren treu. Und ich glaube, das waren die für mich wichtigsten Spiele. Doch es gab diesmal nicht nur Spiele-News. Nintendo hat virtuelle Spielkarten für Switch-Konsolen angekündigt, die eine einfache Übertragung heruntergeladener Spiele auf andere Geräte ermöglichen sollen. Eine physische Spielkarte kann man ja recht einfach verleihen oder einfach mit einer anderen Switch nutzen. Bei der Switch konnte man auch mehrere Konsolen haben, also auch digitale Spiele damit nutzen, wobei eine als Hauptkonsole registriert war und dann konnte man seine digitalen Spiele nach einem kurzen Online-Check auch auf anderen Konsolen nutzen. Mit den virtuellen Speicherkarten können digitale Spiele dann eher wie traditionelle Module behandelt werden. Spiele können sie dann einfach einlegen und entnehmen. Und dafür gibt es ein eigenes neues Benutzeroberfläche und auch einen eigenen Menüpunkt im Betriebssystem. Und dann könnt ihr sie auf andere Switch verwenden. Irgendwie gibt es dabei aber auch eine einmalige Internetprüfung. Deswegen erschließt sich mir noch nicht so richtig, wo dann der Vorteil gegenüber der bisherigen Lösung ist. Also wenn es einfach nur darum geht, dass man beispielsweise eine Switch OLED und eine Switch Lite hat und auf beiden seine Spiele spielen möchte, dann geht das aktuell eigentlich schon ganz gut. Und da war so mein erster Gedanke, verkomplizieren Sie das jetzt hier oder haben Sie es einfach nur schlecht erklärt? Eine sinnvolle Neuerung gibt es aber, zumindest für Familien, die in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen. Ihr könnt mit Leuten innerhalb eurer Nintendo-Familiengruppe, bis zu 8 Mitglieder sind da möglich, digitale Spiele bis zu 2 Wochen ausleihen, bevor sie automatisch zu euch zurückkehren. Und das Ausleihen erfolgt über eine lokale Funkverbindung zwischen den Geräten, ohne dass eine Cloud oder Download oder irgendwie was nötig ist. Deswegen macht es aber eben auch nur für Mitglieder eines Haushalts Sinn, denn nur dann ist es einfach, auch wirklich eine lokale Funkverbindung zu ermöglichen. Ihr könnt also nicht euer Spiel einem Freund aus einer anderen Stadt ausleihen, außer der ist zufällig mal zu Gast bei euch und der hat seine Switch mit dabei. Das Feature soll Ende April veröffentlicht werden, ist für mich keines, was ich jetzt großartig nutzen werde, und ich verstehe auch Kritik, dass es diesen lokalen Zwang gibt und auch nur 14 Tage und überhaupt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sich Nintendo überhaupt auch nur ein paar Zentimeter Richtung Game Sharing bewegen wird. Daher war ich positiv überrascht, auch wenn sie das System besser hätten machen können oder vielleicht auch machen müssen, um wirklich zeitgemäß zu sein. In der angekündigten Form ist es aber für Familien interessant, kann man die Spiele seinen Kindern quasi geben und muss sie dann nicht mehr mehrfach kaufen. Also das ist, glaube ich, gut, dass man da nicht für jedes Kind irgendwie dann nochmal nachher das Spiel kauft, sondern ja, dann hat er das Kind, kann halt dann 14 Tage am Stück spielen. Und dann vielleicht einen Tag warten und dann nochmal verleihen oder irgendwie sowas. Also ja, diese 14 Tage ist halt auch wieder so ein Nintendo-Ding. Die letzte Ankündigung war dann eine Smartphone-App namens Nintendo Today, wo Nintendo einfach ihre News per App verteilt. Interessante Hintergrundgeschichten zu den Serien, die euch interessieren. Infos zu den Events und Videos. Also all das, was früher so über Twitter gemacht wurde, und ich denke, dass Nintendo einfach die Schnauze voll hat von Twitter und wieder mehr Kontrolle über die eigenen News haben möchte. Und weil Nintendo manchmal ein bisschen kompliziert denkt, haben sie dann eine eigene App daraus gemacht, wo man auch das Aussehen anpassen kann, auch an ein paar Spielreihen, also irgendwie Mario, Animal Crossing oder Zelda. Dann gibt es eine Kalenderansicht, wo dann auch die Direct-Termine drin stehen oder die Switch 2 Hands-on-Termine oder die Eröffnung des Nintendo Stores in San Francisco. Netten Artikel habe ich einmal gesehen, dann einmal nur so ein kurzes Video, wo der Termin des Zelda-Films angekündigt wurde, März 2027. Ich muss mal gucken, wie regelmäßig ich es nachher nutzen werde. Ich kann halt komplett gar nicht einschätzen, wie das so mittelfristig sein wird, da es auch einfach komplett davon abhängig ist, wie sehr Nintendo neue Inhalte da einpflegen wird und wie interessant diese sind. Was soll ich sagen? Zusammenfassend war ich mit der letzten reinen Nintendo Switch Direct zufrieden. Auch weil meine Erwartungshaltung sehr gering war, schlicht weil die Großneuerungen erst am 2. April präsentiert werden. Daher fand ich es nett, dass Nintendo alte Nischenserien wie Tomodachi Life und Rhythm Paradise mit Fortsetzung versorgt, auch wenn diese erst 2026 erscheinen werden und ich das ein bisschen lang finde, also die Wartezeit dafür. Ich habe Lust auf Metroid Prime 4 Beyond, Pokémon Legenden und mit Dragon Quest, Marvel Cosmic Invasion, Everybody's Golf oder Rido Remastered habe ich auch viele interessante Spiele von Third-Party-Herstellern im Auge. Und nun freuen wir uns alle auf den 2. April und fiebern den ersten Switch 2 Spielen entgegen. Natürlich werde ich diese Direct dann auch im Podcast besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.